Ja, es geht heute nicht einfach nur ums Beten, es geht auch um das, was uns am Beten hindert. Es geht um Grenzen. Und das ist ja schon so ein bisschen deutlich geworden, auch in dem, was Lydia erzählt hat, auch in dem Zeugnis. Wie gehen wir damit um, wenn nicht alles so klappt, wie es ist? Es gibt ja erstmal vieles, das können wir nicht beeinflussen. Damit müssen wir klarkommen, das müssen wir irgendwie akzeptieren. Aber die Möglichkeit, die wir haben, ist erstmal unser Verhalten, unsere Lebensumstände zu überdenken. Das ist der Hebel, unser Leben zu verändern, indem wir uns selbst verändern und weiterentwickeln. Es ist ja eine Binsenweisheit, der einzige Mensch, den du ändern kannst, das bist du selbst. Das ist uns allen klar, das ist so ein Kalenderspruch, ne, der sich so gut macht mit einem schönen Foto. Aber es ist leichter gesagt als getan. Es ist einfach so, manchmal kommen wir nicht aus unserer Haut raus. In unserem Leben haben sich Gewohnheiten etabliert, die wir nicht so ohne weiteres hinter uns lassen können. Man kommt nur schlecht aus den eingefahrenen Gleisen raus. Wir erleben Grenzen in unserem Leben, Grenzen unserer Persönlichkeit, Grenzen, die dir vom Leben diktiert werden, mit denen du klarkommen musst. Und wie stehst du dann zu diesen Grenzen? Zu Dingen, die du nicht auf die Reihe kriegst, egal wie sehr du dich abmühst. Wie verhältst du dich in Kontexten, in denen sehr starre Strukturen vorherrschen, die auch eine Grenze sind? Wie gehen wir mit den Vorgaben, den Erwartungen von anderen Menschen an uns um, die auch erstmal ganz fest stehen? Ja, und dann das Thema Gebet. Wir sollen beten, das haben wir alle schon mal gehört, wir sollen mehr beten, aber machen wir das? Das ist doch nichts Neues, was hier DJ erzählt, dass er sagt, Mensch, wir müssen mehr beten. Der heutige Predigttext, der stammt aus dem 1. Timotheusbrief. Und Timotheus, den müssen wir uns vorstellen, das ist ein junger, unsicherer Mann, der ist von Paulus in die Gemeinde nach Ephesus geschickt worden. In Ephesus hat es gebrannt und der Paulus sagt, du Timotheus, da musst du jetzt hingehen, du bist da jetzt der Gemeindeleiter und der Pastor und mach das mal. Und der Timotheus, der tut sich dort schwer und anscheinend sieht es wohl so aus, dass er sich schriftlich bei Paulus darüber beschwert hat, was dieser ihn eingebrockt hat. Und die Antwort von Paulus, das ist der 1. Timotheusbrief, der soll ihn wieder aufbauen. Paulus, der spricht ihm Mut zu, stärkt seine Autorität, kommt dann auch auf viele Themen zu sprechen. Und in diesem Kontext steht dann auch unser Predigttext, 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 6a. Paulus schreibt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Ja, der Timotheus, der hat ganz viele Probleme. Der Paulus sagt ihm das, was viele Seelsorger in solchen Situationen sagen, es ist notwendig zu beten, du musst mehr beten. Aber der Paulus, der sagt noch mehr als das. Er begründet das auch noch, warum das so wichtig ist. Und das hat sehr viel auch mit Grenzen zu tun. Und darum soll es zuerst darum gehen, warum es so wichtig ist, dass Gott Grenzen überwindet und dann darum, was das für unser Beten heißt. Also Gott über Grenzen hinweg. Also ich habe das ja schon angedeutet, der Timotheusbrief wird in eine Situation hineingeschrieben, in der es unter den Christen unruhig ist. Also da in Ephesus, da kursieren ganz verschiedene theologische Ansätze, die nicht zusammenzubringen sind. Der eine sagt dies und der andere sagt das. Und der Paulus sagt, okay, ich helfe jetzt dem Timotheus, aber der will sich dabei nicht nur sagen, so okay, jetzt meldet sich auch noch der Paulus und gibt seinen Senf dazu. Der Paulus will das irgendwie deutlich machen, dass er auch die Autorität hat, das zu sagen. Und deshalb ist das, was Paulus sagt, das setzt er ganz bewusst in Relation zu Gott und zwar auf eine sehr grundsätzliche Weise. Und er fängt hier in unserem Text mit dem Wesen Gottes an. In Vers 4 heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott will uns retten, er will unser Bestes, er will das Beste für alle Menschen. Und mit dieser grundsätzlichen Feststellung würden ja schon mal viele Menschen sagen, ja, wie geht denn das? Also Gott ist doch unserer Ansicht nach oder nach vieler Menschen Ansicht nach für alles verantwortlich, was uns widerfährt. Wir kennen alle diese Fragen und haben sie auch heute schon gehört. Warum hat sich dieses oder jenes Unfassbare in meinem Leben ereignet? Warum hat Gott dieses oder jenes Gebet nicht erhört? Warum lässt Gott das zu? Und selbst wenn man das mal so beiseite lässt, also viele Menschen reden ja so vom lieben Gott, das ist doch trotzdem, auf der einen Seite sagt man immer, ja, das ist der liebe Gott, aber trotzdem ist er für die meisten Menschen irgendwie so eine anonyme, mysteriöse Autorität, bei der man nie so ganz genau weiß, woran man ist. Und es ist ja so, wir alle haben so schon im Lauf unseres Lebens unsere Erfahrungen mit Autoritäten gemacht, von den Eltern angefangen, Lehrer, Vorgesetzten, ganz am Ende auch noch die Staatsgewalt, deren Entscheidungen zwar aus der Staatsperspektive klug sein mögen, aber naja, man versteht es ja nicht immer. Wir sagen ja auch, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Und das geht ja nicht nur uns so, als Leuten, die jetzt von Jura keine Ahnung haben. Zwei Rechtsanwälte gehen in der Mittagspause im Park spazieren. Da kommt ein junger Mann atemlos auf sie zugestürzt und wirft einem der Juristen zu, ihr Hund hat eben meine Hose zerrissen. Der Angesprochene holt sein Portemonnaie aus der Tasche, gibt ihm ohne große Diskussion 200 Euro für den Kauf einer neuen Hose. Als der junge Mann wieder weg ist, fragt der Kollege ganz erstaunt, ich wusste gar nicht, dass du einen Hund hast. Der Rechtsanwalt antwortet, ich habe keinen Hund, aber man weiß ja nie, wie die Gerichte entscheiden. Das ist doch so, das macht uns doch Menschen aus. Ja, man weiß nie, lieber auf Nummer sicher gehen. Wie gesagt, wir haben alle unsere Erfahrungen so mit Menschen gemacht. Wir werden vorsichtiger im Lauf des Lebens, agieren nicht mehr ganz so naiv, sorgen für schlechte Zeiten vor. Hier Notgroschen, da ein bisschen vorsichtiger sein, da sich nicht erstmal so öffnen. Und auch Gott gegenüber. Aber Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist für ihn nicht einfach eine Aussage, die er so in den Raum stellt, nach dem Motto, so ist es und jetzt glaubt daran, sondern er begründet das, und zwar mit dem Leben, Sterben und der Auferstehung Jesu. Weil Jesus uns in Gott ganz nahe kommt. Paulus sagt, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Im Grunde sagt er damit, Gott ist nicht irgendwo in der Ferne. Ihr müsst nicht nach oben schauen, ihr müsst nicht so an der Zimmerdecke überprüfen, ob da eure Gebete durchdringen und oder da kleben bleiben, so wie so ein Luftballon. Ihr müsst euch nicht den Hals verrenken. Es geht nicht um eure Anstrengung, es geht nicht um eure guten Werke. Damit schafft ihr das sowieso nicht. Das Entscheidende ist, Gott hat in Jesus seinen Thron verlassen. Er ist Mensch geworden. Jesus ist der Mittler zwischen Mensch und Gott. In Jesus kommt Gott uns nahe. Und wenn wir jetzt nochmal dieses Bild so vor dem Gericht aufnehmen, also wenn ich eine Eingabe an das Gericht mache, dann werfe ich die nicht in den Briefkasten ein, in dem Wissen, na, was wird da wohl geschehen, sondern derjenige, an den sich die Eingabe richtet, ist auf meiner Seite. Und sogar noch viel mehr. Derjenige, an den sich die Eingabe richtet, der kommt zu mir vorher, hilft mir, die Eingabe hieb- und stichfest zu formulieren und nimmt sie dann auch noch mit und reicht sie selbst ein. Also Gott wird in Jesus Mensch. Und das stellt alles auf den Kopf, was wir sonst unter Religion verstehen. Also manchmal ist ja so, irgendwie man sagt, okay, du hast irgendetwas falsch gemacht, jetzt musst du mehr beten. Du musst eine bestimmte Anzahl beten, heißt es auch manchmal. Und da ist ja schon auch der pädagogische, also das ist ja ein pädagogischer Ansatz. Ne? So aus dem Predigtext heraus ist wichtig zu beten, so jetzt bete mal. Aber wenn ich gezwungen werde zu beten, dann ist das Gebet eine Leistung. Und der Paulus, der macht aber klar, das ist nicht meine Aufgabe zu sehen, wie mein Gebet irgendwie es in den Himmel schafft. Also manchmal ist es ja so, wir fangen an zu beten und merken, da passiert nichts. So, und dann sagen wir, Mensch, ich muss noch mal was machen. Ach, ich faste jetzt noch mal, mir ist es wichtig. Kann manchmal gut sein zu fasten, ja, das ist auch wichtig. Ich möchte das gar nicht abwerten, das ist eine gute Sache. Aber nicht, um Gott unter Druck zu setzen oder nicht zu sagen, ja Gott, hier, schau doch mal, was ich mache, wie ich hier leide, wie ich hier Hunger habe. Es ist nicht meine Aufgabe zu sehen, wie das Gebet es in den Himmel schafft, sondern mein Gesprächspartner, der befindet sich schon neben mir. Also mein Gute-Nacht-Gebet zum dreieinigen Gott, das kann gar nicht irgendwo hängen bleiben, weil Jesus neben mir sitzt. Er sitzt in Hörweite und ich muss noch nicht mal laut rufen. Das ist ja auch manchmal so, Mangel an Lautstärke ist Sünde. Ne? Gott hört mein Flüstern, er hört sogar meine Gedanken. Nicht wir müssen die Grenze zu Gott hin überwinden, sondern er überwindet die Grenze zwischen ihn und uns Menschen, indem er für unsere Schuld, die uns von Gott trennt, stirbt. Indem er zu uns kommt und durch den Heiligen Geist auch noch heute bei uns ist. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Weil Gott uns Menschen nahe kommt, nicht um uns zu bestrafen, uns heimzuzahlen, nicht als Detektiv im verdeckten Einsatz auf der Suche nach unseren heimlichen Sünden, das weiß er sowieso alles, sondern weil er uns versöhnen will mit Gott. Und dafür gibt er als Mensch sein eigenes Leben hin, um so seine unendliche Solidarität mit uns Menschen zu beweisen, um die tiefstmögliche Tiefe menschlicher Existenz auszuloten, damit wir, wenn wir fallen, in seine ausgestreckte Hand fallen. Und das ist auch die einzige Antwort, die wir in der Bibel auf das Warum finden. Gott greift nicht dem Täter in die Hand, Gott ändert nicht die Umstände, er steht dazu, der Mensch hat einen freien Willen und die Menschen, die können allen möglichen Unsinn und schlimme Sachen machen. Er lässt es zu, das können wir nicht verstehen oft. Und da können wir auch nur dran verzweifeln. Aber Gott kommt in diese Welt, um denjenigen nahe zu sein, die leiden, und denjenigen beizustehen, denen es nicht gut geht, auf denjenigen nahe zu sein, die auf der Verliererseite sind. Er stirbt stellvertretend für uns, um uns den Weg zu Gott frei zu machen. Und das ist der Paulus, das ist für Paulus der Grund, warum wir uns ohne Vorbehalte, ohne Zweifel, ohne Angst an Gott wenden können. Er sagt im Grunde, schaut doch mal, wie Gott ist, wie er in Jesus handelt. Er legt sich dadurch uns Menschen gegenüber fest. Das zeigt doch, wir können Vertrauen zu ihm haben. Und für Paulus gilt das auch, wenn er selbst in Lebensgefahr gerät. Also die Timotheusbriefe, das ist so wahrscheinlich so, das ist das Letzte, was wir so von Paulus haben. Er weiß, oder es ist zu befürchten, dass er demnächst hingerichtet wird. Und trotzdem schreibt er, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für viele. Der zweite Punkt, Gebet über Grenzen hinweg. Ja, jetzt sagt er, DJ hat es ja gesagt, es geht um Gebet und jetzt rede ich hier nur über Jesus. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich hier so diesen Weg Jesu in diese Welt mit seinem Leben und Sterben und seiner Auferstehung so betone, wo es doch eigentlich hier ums Beten geht. Also diesen Weg Jesu, also seine Schritte über die Grenze zwischen Gott und Mensch hinweg, das ist die Voraussetzung für den Ratschlag, den er dann im ersten Vers unseres Predigttextes gibt. Also Paulus schiebt die Begründung nach, ich habe es nochmal zuerst gebracht. Also der erste Vers, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Und ich weiß nicht, ob ich das auch so machen würde. Also und wenn ich über das Beten sprechen würde, dann erstmal so die Erlösung betonen würde. Und wenn man sich nochmal vorstellt, so um welche Situation es geht, also die Ausgangssituation. Der Timotheus, der ist in eine Gemeinde berufen worden und der ist so richtig überfordert und es geht in der Gemeinde drunter und drüber. Der hat eine Riesenaufgabe und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, es würde zu mir jetzt ein Kollege zu mir kommen und sagen, bei mir ist es so los und das passiert und das passiert und das passiert. Ich weiß nicht, wäre das auch mein erster Ratschlag? Vor allen Dingen vergiss das Gebet nicht. Das sind ja viele Probleme, die Existenz der Gemeinde bedrohen. Das sind Irrlehren, das ist nicht nur irgendwo in einem Hauskreis der Gemeinde, so am Rand der Gemeinde, der vielleicht so nach außen diffundiert, sondern die ganze Gemeinde ist zerrissen. Der Timotheus, der steht ganz oft alleine da. Der hat keine verbindlichen Mitarbeiter, Leute, auf die er sich verlassen kann, die ihm beiseite stehen. Und dann gibt es zwar viele, deren Herz ist von Jesus richtig ergriffen, aber die machen dieses und jenes und die haben sich übernommen, die muten sich zu viel zu. Die kommen nicht mit den Selbstverpflichtungen klar, die sie sich auferlegt haben. Die sind im Grunde in so einer gesetzlichen Frömmigkeit gefangen. Der Gottesdienst ist nicht wirklich attraktiv und die Mitglieder der Gemeinde leben ihren Glauben im Alltag nicht. Ja, und dann noch der Timotheus selbst. Das ist ein bisschen so ein phlegmatischer Typ. Das ist kein Macher, keiner, der sagt, so, wir machen das jetzt alle, ich habe eine Vision, folgt mir, sondern wenn es Probleme gibt, dann steckt er erstmal den Kopf in den Sand. Also, der Paulus, der könnte über ganz viele Sachen schreiben, aber er schreibt so, ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Und wir lernen daraus, Gebet ist wichtig. Mit dem Gebet fängt es an. Durch Gebet wird die Gemeinde verändert. Nur weil Menschen die Hände falten, nur weil sie in die Knie gehen, nur weil sie Zeit darauf verwenden, zu hören, was Gott in eine ganz bestimmte Situation hineinsagt, passiert etwas in der Gemeinde. Also ich war noch ziemlich jung und in meiner damaligen Gemeinde, da wurde eine Gebetskette eingerichtet. Kennt ihr, ja? Das heißt immer so, einer betet von 7 bis 8, einer von 8 bis 9 und dann so hoffentlich den ganzen Tag über. Und es waren noch die Zeiten so im vordigitalen Zeitalter, da bekam man dann einmal im Monat so ein DIN A4-Zettel vorne und hinten so ganz dicht bedruckt und mit lauter Gebetsanliegen. Und darunter war dann auch das Gebet für die Arbeitslosen der Gemeinde dabei. Und ich kann euch sagen, da waren so einige ganz spezielle Charakterköpfe mit dabei. Und ich habe angefangen, klar, also ich bete das, ich habe gesagt, ich mache das und ich bete. Und ich dachte mir, nee, da wird nichts passieren. Das war Ende der 90er Jahre, es waren über 4 Millionen Arbeitslose. Und was soll ich euch sagen, nach einem halben Jahr hatten alle Arbeit gehabt. Nicht jeder unbedingt die er sich erträumt hatte, aber alle hatten Arbeit gefunden. Und das war damals für mich, das war was ganz Besonderes. Da habe ich das so grundsätzlich so gelernt. Das ist eine klare Gebetserhörung. Natürlich, der Timotheus, der muss auch die ganzen anderen Sachen angehen. Es hilft nichts, nur zu beten. Und dafür bekommt er dann ja auch im Verlauf des Briefes Handlungsanweisungen. Aber das Gebet ist der erste Hebel, den er ansetzen soll, weil Gott von uns Menschen gebeten werden möchte. Und im Grunde geht es bei unseren Gebeten um das, was auch im Vaterunser formuliert ist, dein Wille geschehen. Das wünscht sich Gott von uns, dass wir seinen Willen auf der Erde verwirklicht sehen wollen und ihn darum bitten. Gott will gebeten werden. Und das ist ja aus dem Plan Gottes für diese Erde auch zu erkennen. Also darum kommt ja Jesus auf die Welt. Darum lebt er über 30 Jahre ganz normal als Mensch. Darum sammelt er Jünger um sich, so irgendwie so eine etwas seltsame Schar. Darum stirbt er am Kreuz, weil er uns Menschen nicht überwältigen möchte. Weil er uns nicht einfach seinen Willen überstülpen möchte, also nicht uns unser Gehirn waschen will oder uns hypnotisieren will, auch wenn er weiß, dass es eigentlich besser für uns wäre. Und das Gebet ist deshalb so wichtig, weil es unserer Beziehung zu Gott dient. Wir kommen mit ihm ins Gespräch und es entsteht ein Beziehungsraum, das ist im Grunde das, was er in Zeugnis, so dieses scharfe Raum. Ein Zuhause, es entsteht ein Resonanzraum, in dem etwas passieren wird. Und das fängt bei uns selbst an. Also im Gebet haben wir die Möglichkeit, Abstand zu uns selbst zu gewinnen. Indem du deine Anliegen vor Gott bringst, sowohl deine ganz persönlichen, die der Gemeinde und auch der Menschen in deinem Umfeld, lädst du Gott ein, in deinem Leben aktiv zu werden. Und es fängt dann damit an, dass er dir die Augen öffnet und du lernst, die Welt so zu sehen, so wie er sie sieht. Und das hilft dir dann auch etwas zu tun, auch etwas an dir zu ändern, mit Menschen anders umzugehen. Also ich sage ja ganz oft, ja, so bin ich nun mal. Oder ich kann nicht aus meiner Haut raus. Wie oft resignierst du, weil du nun mal so bist, wie du bist? Und das Gebet, das eröffnet dir einen Ausweg. Das Gebet öffnet deine Grenze für dich, also Konfliktsituation, indem du immer wieder mal mit den bestimmten gleichen Menschen aneinander gerätst. Indem du die Situation vor Gott ausbreitest, hat er die Möglichkeit, zu dir zu reden. Die Möglichkeit entsteht, dass du dich selbst aus seiner Sicht wahrnehmen kannst und von da aus dann in der Lage bist, zu ändern und die Grenze zu überwinden, die du eigentlich für unüberwindbar gehalten hast. Oder du hörst auf einmal etwas, was ein anderer Mensch sagt, vielleicht nebenbei, in einem ganz anderen Kontext, du merkst, das ist jetzt eine Antwort für mich. Das alles, weil Gott in Christus die entscheidende Grenze überwunden hat. Und unser Predigttext macht deutlich, dass das nicht nur für mein eigenes Leben dient. Und darauf fordert Paulus, das ist ja auch geradezu auf, auch für die Herrscher zu beten und nicht nur für die. In unserem Text heißt es, nach der Aufforderung zum Gebet für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Ja, und was daraus werden kann, das haben die Juden in Babylon erfahren. Die waren, war so ungefähr 600 vor, die waren nach Babylon ins Exil weggeführt worden und die waren damals traumatisiert. Die sehnten sich nach ihrer Heimat. Gott spricht durch Jeremia zu ihnen, der fordert sie auf, für ihre neue Heimat zu beten und der verspricht sie auch im Exil zu segnen. Und dann 70 Jahre später, dann haben sie die Möglichkeit, so jetzt geht's nach Hause und dann wollen sie gar nicht mehr zurück, weil sie sich so daran da eingerichtet haben. Ja, und dann mein Lieblingsbeispiel, ihr wisst jetzt schon, was kommt, Mauerfall 1989, der hätte sich ohne Gebete nicht ereignet. Also Matthias Sindermann, damals Mitglied des Politbüros, drückte es im Nachhinein so aus, wir waren auf alles vorbereitet, aber nicht auf Kerzen und Gebete. Und dann, wenn wir das jetzt mal vergleichen, die schwierigen, problematischen Konstellationen unserer Zeit, die müssen doch nicht so bleiben, wie sie sind, wenn wir anfangen, dafür zu beten. Betest du für Frieden in unserer Gesellschaft? Betest du für einen gesellschaftlichen Kontext? Betest du für unser Land? Betest du für die Regierung? Betest du für die Ampel? Betest du für die Opposition? Betest du für die AfD? Es sind ja heute andere Zeiten als vor 35 Jahren. Die Signale, die stehen nicht mehr auf freie Fahrt. Heute werden nicht mehr Grenzen niedergerissen, sondern es ist überall mehr Abschottung als früher. Aber Gott ist auch hier in der Lage, Grenzen, die aufgebaut werden, zu überwinden. Und ich glaube, die wichtigsten Grenzen sind die Grenzen zwischen Menschen. Und es ist ja so, aus seiner Perspektive spielen ja Grenzen es sowieso keine Rolle. Also wenn ich in meinem Garten bin, im Kleingarten, dann ist da überall so zwischen jedem Kleingarten, jeder Kleingarten hat so 330 Quadratmeter und überall Zäune, Hecken und so weiter. Aber wenn ich von oben, so von Google Maps darauf schaue, dann ist das nur eine große Anlage. Also Gott hat die ganze Perspektive. Der sieht zuerst nicht unsere Grenzen. Ich habe es damals erlebt, dass in den Gemeinden oft ja, für die Wiedervereinigung gebetet wurde, für den Fall der Mauer. Und ich muss gestehen, ich hatte damals nicht erwartet, dass Gott das Gebet erhört hat. Ich kann es ja auch gar nicht anders, das war für mich gar nicht so das Thema. Es waren die Alten, die dafür gebetet haben. Und es ist ja so, Gebet wird oft so als eine hilflose Geste denunziert. Das ist so die letzte Möglichkeit der Ohnmächtigen. Also es liegt auch daran, dass wir immer erst dann anfangen zu beten, wenn wir selbst nicht mehr weiter wissen. Wir machen das immer erstmal so, wir machen erstmal selbst, machen selbst. Und dann, dann ist die Grenze, dann rennen wir da noch ein bisschen gegen an und dann erst fangen wir an zu beten. Aber das Gebet ist mehr. Und auch wenn man denkt, da kann noch nichts draus werden, ist das Gebet wichtig. Walter Lüthi hat mal gesagt, beten heißt am Arm Gottes sein. Und wer am Arm Gottes ist, der ist am längeren Hebelarm. Und es geht dann auch gar nicht darum, dass wir uns in unser kleines Kämmerlein zurückziehen, die Türen uns zuziehen, denn die Sorgen der Welt ausblenden, sondern gerade die Augen aufzumachen und die Probleme, die wir dann sehen, auch vor Gott zu bringen. Gott will gebeten werden und als solcher, ein Gott, der gebeten werden will, hat er sich in Christus offenbart. Natürlich ist unser Beten nicht alles, aber ohne unser Gebet ist unser ganzes Schaffen und Wirken nichts. Und machen wir uns doch nichts vor, jeder Mensch braucht eigentlich unsere Fürbitte, jeder Mensch, den uns Gott aufs Herz legt. Und wenn ich mal so diese Juka-Situation nehme, da waren doch sicherlich 200 Kinder mit dabei. 400 Kinder. Eigentlich bräuchte es da 400 Beter, sage ich mal. Ja? Wie groß war das Team?
Das Gebetsteam?
Ja.
Auch gute Frage. Ich weiß, dass zwei dafür zuständig sind, vielleicht fünf. Oder
ja, fünf für 400. Ja, das hätten auch noch mehr sein können. Ja, also, das ist so. Ja, also, Und klar, das ist jetzt mal so eine Extremsituation. Und das ist ja, jeder Mensch braucht unsere Fürbitte. Und ich denke, da ist dieser komische Nachbar, der immer so seltsam schaut, bis hin zu Olaf Scholz, von Joe Biden über Donald Trump, bis hin zu Wladimir Putin und von den Hamas-Leuten bis hin zur israelischen Armee und ganz besonders auch den Geiseln. Beten wir für die Geiseln. Im Text wird das dann wie folgt begründet, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Und das ist natürlich jetzt nicht so eine spießbürgerliche Beschaulichkeit, sondern da geht es um das, was uns am meisten fehlt, Ruhe und Stille. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, so, wir hatten die Pandemie, die haben wir jetzt hinter uns. Und ich habe den Eindruck, die Welt, die dreht sich seitdem fast noch schneller, um so irgendwie diese Zeit aufzuholen. In den meisten Fällen ist es doch nicht das Problem, dass wir zu wenig machen, sondern wir machen doch eher zu viel. Wir brauchen Zeiten der Ruhe und Zeiten der Stille. Oft genug beten wir dann das Gebet und sagen, ja, dein Wille geschehe, aber nehmen wir uns dann auch die Zeit zu hören, worin überhaupt Gottes Wille besteht. Unser Heimatland hat Menschen, die aus der Ruhe und Stille kommen, wirklich dringend nötig. Und ich möchte nicht das, was wir tun oder tun können, abwerten, im Gegenteil. Aber ich sage mal, viele Menschen können etwas tun. Und das machen in unserem Land doch auch viele. Viele Menschen packen mit an bei den Nöten dieser Welt und das setzt ganz starke Zeiten. Und das, was mich am meisten so, ich gehe jetzt nicht ganz bis 1989 zurück, sondern nur 9 Jahre, im Sommer 2015, da kamen die ganzen Flüchtlinge München Hauptbahnhof an. Und es war eine Welle der Solidarität. Von ganz weit her kamen Menschen, um da irgendwie ihr Duschgel hinzubringen, um damit anzupacken und zu helfen. Und das war ein ganz mächtiges Zeichen damals. Und das war ein so mächtiges Zeichen, dass Islamisten ein halbes Jahr später versucht haben, am Münchner Bahnhof eine Bombe zu zünden. Nur weil Menschen dorthin gegangen sind, um zu helfen und zu unterstützen. Wie gesagt, es ist wichtig zu handeln und nicht nur träge im Sessel zu sitzen. Und viele Menschen tun das auch. Aber wenn wir als Christen, wenn wir nicht beten, wer soll das denn sonst tun? Zuallererst sind wir als Kirche, als Gemeinde eine Insel, ein Staat für sich, in dem andere Regeln gelten. Und da beten wir. Und ich wünsche uns, dass wir schon, also wir schaffen das oft nicht so, in die Gesellschaft reinzuwirken, aber wir können eine Insel sein, eine Insel, auf der die Schiffbrüchigen sich retten können. Eine Insel für die Mühseligen und Beladenen. Eine Insel der Ruhe für die Abgekämpften, die nach dem Sonntag wieder raus auf die stürmische See müssen. Und darum ist es gut, dass wir jetzt hier heute Morgen auch zusammenkommen. Weil für uns hier dieser Gottesdienst auch der Einstieg in die Welt Gottes ist, der Einstieg ins Gebet, der Einstieg in Zeiten der Ruhe und Stille und Frieden. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Hebel nutzen. Ich wünsche uns, dass wir den Arm Gottes ergreifen, den er uns reicht über alle Grenzen hinweg. Amen.